Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Veränderungsstabilität. Heute gucken wir uns an das Thema Change Management. Und ich will es nicht so trocken machen. Ich erkläre euch zwar gleich, was Change Management nach Edgar ist und wie das funktioniert, aber ganz im Ernst, Freunde, heute reden wir mal darüber, dass man nicht mehr ernsthaft in Organisationen oder Unternehmen arbeiten kann, wenn man nicht richtiges Change Management macht. Schminkt euch das ab, läuft nicht. Also, wir gucken uns heute an, was ist Veränderung, wie begleite ich sie, was gibt es dafür Best Practices, das ist alles kein Voodoo. Wir wissen ganz genau, wie Change funktioniert. Man muss es halt nur einfach bitte machen. Und wir gucken uns aber auch an, warum es immer noch Menschen gibt, die Veränderungen ohne Begleitung machen. Ist das Arroganz? Ist das Naivität? Und am Ende der Episode versteht ihr hoffentlich, dass man Change mit Begleitung oder ohne Erfolg macht. Beides geht nicht. So, naja, stimmt nicht. Man kann begleiten ohne Erfolg. Aber ich zeige euch, wie man begleitet und Erfolg hat. Mein Name ist Holger Heinze, ich bin der Host von diesem Podcast. Wir untersuchen hier Fähigkeiten, die Organisationen haben müssen, damit sie veränderungsstabil sind. Das ist ein größeres Modell, das hat Dimensionen. Das könnt ihr euch unter veränderungsstabil.de anschauen. Heute geht es ganz klar um die Aussage, erfolgreiche Organisationen heutzutage können Change begleiten und können sicherstellen, dass Change funktioniert. Das ist keine Religion, das ist kein Voodoo. Das ist eine Wissenschaft und eine Kunst und die kann man beschreiben und das machen wir heute. Das Problem ist wie immer unsere Amygdala, Mandelkern. Zwei Dinge im Gehirn, die unsere Umwelt daraufhin scannen, ob es hier irgendwo Bedrohungen gibt. Und jetzt mal ganz wichtig, ich will mal aufräumen mit so einem Vorurteil. Das hat irgendwie einer der Change Management Dinos mal irgendwann von sich gegeben und die Welt denkt immer noch dran. Und dieses Vorurteil wäre, Menschen mögen keine Veränderung. Das stimmt nicht. Menschen mögen Veränderung. Wenn Menschen keine Veränderung mögen würden, würden wir uns nie verändern. Menschen mögen Veränderung. Menschen können das auch. Das Problem ist halt nur, Menschen schützen sich oder flüchten, wenn eine Veränderung kommt, die eine Bedrohung darstellt. Und bedrohlich heißt, wenn ich unvorbereitet bin, wenn ich mich nicht gewappnet fühle, dann ist die Veränderung ein Problem. Die Definition von Stress ist, dass ich als Mensch in meinem Umfeld eine Anforderung an mich sehe. Ich gucke mir an, was da von mir gefordert wird. Ich gucke mir an, was ich habe. Und wenn das nicht zueinander passt, dann denke ich mir, da wird was von mir erwartet, was ich nicht habe. Das könnte potenziell gefährlich werden. Und jetzt bin ich in Stress und jetzt bin ich in der Stressreaktion und jetzt bin ich in Kämpfen, Flüchten, Todstellen und so weiter. Und das heißt, im Grunde genommen, wenn ich Change-Begleitung sauber mache, dann sorge ich dafür, dass der Change möglichst wenig bedrohlich ist. Ich sorge dafür, dass die Menschen dafür gewappnet sind, was da auf sie zukommt. Und wenn ich das tue, dann ist der Change nicht mehr bedrohlich und die Menschen ziehen mit. Und was passiert dann? Dann klappen Changes. Dann verbrenne ich keine Kohle auf dem Weg. Dann habe ich keinen Change, der nicht von Leuten angenommen wird. Ja? Wir haben ganz oft diesen Vorwurf in den Organisationen, naja, die Belegschaft, die sind ja nur am Abwarten und am Konsumieren. Manchmal unterwandern oder ignorieren sie den Change und sie sagen, das wäre ja gar nicht ihr Change. Ja, genau. Das ist das Problem. Das passiert, wenn du die Leute nicht abholst mit diesem Change und wenn du ihnen eben nicht ermöglicht, mitzugehen. Also dieses Abwarten und dieses Unterwandern von Change ist eine menschliche Reaktion auf eine Bedrohung, ganz klar. Das heißt, ich muss das Bedrohliche aus dieser Veränderung herausnehmen. Dafür gibt es verschiedene Modelle. Ein Modell, was im Moment ziemlich trendet und auch einfach ein sehr gutes Modell ist, ist das sogenannte ADKAR-Modell, ADKAR, von dem Unternehmen Procy, Procy. Amerikanisches Unternehmen, die sagen von sich selbst, wir sind vornehmlich ein Forschungsunternehmen, die erforschen nämlich ganz viel Change, wie funktioniert Change, die machen ganz viele Befragungen und auf dieser Basis haben sie ein sehr handwerklich einfach anzuwendendes Change-Modell gebaut, das heißt ADKAR und das ist ein Akronym, wie das der Amerikaner gerne hat, nämlich für Awareness, Desire, Knowledge, Ability und Reinforcement. Und da drin steckt auch schon der Kern des Modells, nämlich Change hat genau diese fünf Phasen, die passieren auch in dieser Reihenfolge. Und durch die Phasen gehen einzelne Menschen, keine Gruppen, einzelne Menschen. Wenn ich den einzelnen Menschen ermögliche, diese fünf Phasen in dieser Reihenfolge, in ihrer Geschwindigkeit abzuhaken, dann nehme ich die auf den Change mit. Eine ganz einfache Aussage. Wie funktioniert das? Es funktioniert so, es startet mit Awareness. Ich muss Menschen erstmal Awareness, also ein Bewusstsein geben. Hier passiert eine Veränderung. Die passiert auch, ne? Die ist verpflichtend, das ist kein Test oder sowas. Wir machen das. Hast du verstanden? Okay, wunderbar. Der zweite Schritt ist, die Menschen müssen mitgehen wollen. Ne? Im Englischen dieses Desire, ich muss einen Wunsch haben, ich muss verstehen, was mir das bringt. Und das wird ganz oft missverstanden als Motivation. Ne? Ich muss den Leuten jetzt ausreichend drohen oder sie ausreichend mit irgendwelchen Mohrrüben belohnen, die ich ihnen vor die Nase halte. Nee, nee. Sondern das Desire entsteht, daraus, dass ich herausarbeite für jeden Menschen, der von dieser Veränderung betroffen ist, was hast du davon? Warum ist es in deinem Interesse, diese Veränderung mitzugehen? Und da spielt eine ganz große Rolle das, was wir heutzutage Change-Kommunikation nennen. Wir gucken gleich nochmal, von wem die gemacht wird, aber ich muss die Leute eben einfach abholen und muss ihnen erklären, so, du hast verstanden, hier ist ein Change, Awareness ist da, jetzt brauche ich Desire von dir, du musst mitgehen und das funktioniert nur, indem ich dir erkläre, was du davon hast. Alles andere, natürlich kann ich dann einen Hamster entführen und sagen, du machst jetzt den Change mit, sonst esse ich dann einen Hamster, das funktioniert kurzfristig, aber das ist ja keine langfristige Motivation mitzumachen. Dann kommen K und R, Knowledge und Ability. Die sind hier sehr bewusst getrennt, damit man nicht in dieses Missverständnis reinfällt, dass eine theoretische Vermittlung von Wissen auch bedeutet, dass dieser Mensch in der Lage ist, das Neue zu bedienen. Wir machen es mal an einem Prozess fest. Ich habe jemandem erklärt, dieser Prozess hier, sagen wir mal, der Abrechnungsprozess hier bei uns im Unternehmen ändert sich. Kann ich ein Mini-Erdka-Projekt draus machen? Wunderbar. Hast du verstanden? Awareness ist da. Hast du auch den Wunsch mitzugehen? Ich muss dir erklären, warum der neue Prozess für dich gut ist. Und sei es, dass ich dir nur erkläre, alle machen den jetzt und der alte wird abgeschaltet. Vielleicht reicht es sogar schon, zu sagen, ja, okay, dann will ich den neuen benutzen, weil ich will ja abrechnen können. Jetzt habe ich, also ne, dieses Desire, das muss hier nicht immer keine romantische Propaganda produzieren, sondern ich muss einfach nur auf der anderen Seite den Wunsch, den Change mitzugehen, etablieren. Da kann auch durch Klarheit passieren. Muss nicht alles rosarot anmalen. Jetzt geht es um Knowledge and Ability. Jetzt erkläre ich jemandem, wie der neue Prozess funktioniert. Ich mache eine E-Mail mit einem PDF drin, da steht, so funktioniert der neue Prozess. Das ist Wissen, das ist nicht die Fähigkeit, es zu tun. Wäre das so, bräuchten wir keine praktischen Fahrstunden beim Führerschein. Na, da könnte ich einfach die Theorie bei jemandem auskippen und dann könnte der Auto fahren. Das ist nicht so. Das heißt, genauso wie dort brauche ich auch hier zu dem theoretischen Wissen, also Knowledge, Ability. Also ich muss mich einmal hinsetzen in einem Training und jeder, der davon betroffen ist, darf jetzt einmal mithilfe von einem Fahrlehrer diesen neuen Abrechnungsprozess durchklicken. Dann entsteht auch etwas, das sehr auf das Mindset einzahlt, nämlich da entsteht die Gewissheit, oh, ich kann das neue Jahr. Ist unheimlich wichtig. Ist beim Autofahren wichtig? Oh, ich kann ja auf einer Autobahn auffahren. Und ich kann es dann auch, ne? Also Wissen und Ability. Knowledge, Ability. Jetzt habe ich A, D, K und R hergestellt. Jetzt kann ich launchen. Jetzt kann ich dieses neue Ding auf live stellen. Ob es eine Software ist, ob es ein Prozess ist oder was auch immer. Jetzt kann ich denjenigen auf die Straße lassen. Er macht eine Prüfung und er kriegt den Führerschein. Und dann gibt es ADK hinten, das R ist Reinforcement. Da geht es darum, was mache ich denn jetzt danach, um die Veränderung zu verstetigen. Und auch da gibt es dann Best Practices, was ich tue. Es hochhalten, immer wieder drüber reden. Auch da gibt es Kommunikationsteile, die ich tun muss, damit eben die Veränderung sich verfängt und ich nicht wieder zurück auf alte Verhaltensmuster falle, weil Verhaltensmuster sind halt Verhaltensmuster und neue wollen erstmal verteidigt werden, damit sie sich nachhaltig etablieren. Das ist das ADK-Modell und vielleicht wird klar, warum das sehr beliebt ist im Moment. Das ist unheimlich griffig, es ist leicht umzusetzen und es funktioniert gut. Und es kommt, wenn man die Ausbildung macht, mit einem Riesenschatz an Daten tatsächlich, die man nutzen kann, um die Betroffenen zu überzeugen. Warum muss ich denn Leute überzeugen? Naja, das kennen wir nur wirklich, ne? Also ich komme um die Ecke und sage, das ist toll, dass ihr hier ein Projekt macht. Ihr wollt einen neuen Abrechnungsprozess etablieren, ihr wollt eine neue Software ein. Habt ihr denn Change Management drin? Und habt ihr denn auch das richtige Change Management drin? Also ganz oft, sind wir ehrlich, gibt es einfach noch keine Budgets und es gibt noch keine Zeit in den Projektplänen für diese Art von Change-Begleitung. Ich nenne es nicht mal gerne Change Management, weil es klingt so ein bisschen, als ob ich es managen und kontrollieren könnte. Großes Problem der Kontrollillusion. Ich kann den Change nicht managen, ich kann ihn begleiten und ich kann ihn besser machen. Dafür brauche ich aber Zeit und dafür brauche ich Geld. Dafür brauche ich Budgets. Und wenn ich da sind und ich komme im Nachhinein und zu spät, dann verliert auch jemand ein Gesicht, wenn er im Nachhinein einräumen muss. Ja, stimmt, wäre eine gute Idee gewesen, wenn wir hier mal auf Change geachtet hätten. Das zweite Problem ist, dass wir in Unternehmen schlichtweg Change-Sättigung haben. Unternehmen und Organisationen haben ein gewisses Maß an Change, das sie aushalten, weil sie es schaffen, und dann keins mehr. Hatte mal einen Chef, der mir ganz früh in meiner Karriere gesagt hat, da hatte ich irgendwie vor, den Job zu wechseln, umzuziehen und einen Move, eine Veränderung in der Beziehungsstruktur meines Lebens zu machen. Und der guckt mich an und sagt, um Gottes Willen, du darfst nur eine große Veränderung in deinem Leben gleichzeitig machen. Mach nicht zwei oder drei gleichzeitig, das kann man so rum oder so rum diskutieren. Aber was da drin steckt, ist eine Heuristik tatsächlich, die Change-Sättigung angeht. Irgendwann kann ich keinen Change mehr. Und das Problem ist, dass dann aber Organisationen eben nicht anfangen zu sagen, okay, dann können wir es uns gerade nicht leisten, diesen Prozess und diese Software noch anzufassen, sondern die Organisation geht eher hin und sagt, ja, die Software brauchen wir zwingend, den Prozess auch. Wir machen halt kein Change Management mehr, weil unsere Change-Sättigung erreicht ist. Das ist natürlich ein Denkfehler, aber das passiert. Und dann haben wir noch ein ganz anderes Problem, nämlich Change hat Rollen, und zwar verpflichtende Rollen. Und das ist auch etwas, was man in diesem ADK-Modell sehr gut lernt. Da wird nämlich sehr gut gezeigt über Befragungen, welche Rolle, welche Verantwortung in der Change-Begleitung übernehmen muss. Ein Beispiel ist Awareness, klare Ansagen, hier ist der Change, der ist verpflichtend und der passiert, muss vom Top-Management kommen. Wenn wir uns Changes angucken, bei denen es eben nicht die Geschäftsführung ist, die sagt, wir machen jetzt hier dieses neue CRM-System, sondern es ist der Teamleiter, dann hat das einfach einen verschwindend geringen Effekt im Vergleich dazu, weil es ist immer noch klar, okay, der Teammanager will das, aber wir wollen das die da oben eigentlich auch. Sind die Bereiche miteinander abgesprochen? Sind alle Bereichsleiter dahinter? Wenn ich das herstelle bei dieser Awareness-Geschichte, dann hat dieser Change viel mehr Verbindlichkeit und er greift viel besser. Das Top-Management muss diese Rolle aber als Sponsor auch spielen wollen und die müssen ihre Sponsorenkoalition zwischen den Bereichsleitern und den verschiedenen Vorständen auch hinkriegen. Und das kostet Zeit und das kostet Energie und wenn er keine Lust drauf haben und sie wollen das wegdrücken und delegieren, dann haben wir auf einmal einen Change, der von so einem windigen Change-Manager getrieben wird und der läuft durch die Gegend und sagt, all das ist total wichtig und total ernsthaft, was wir hier machen. Aber es ist halt nur so ein Change-Manager und nicht die Geschäftsführung, weil die hat sich nicht positioniert zu dem Change und dann fliegt er nicht. Die zweite wichtige Rolle sind die Führungskräfte. Wir wissen, dass Kommunikation zum Thema Veränderung, die mich persönlich betrifft, die mein Gehalt betrifft, die meinen Einsatzort betrifft, die den Inhalt meiner Arbeit betrifft, die betrifft, ob ich einen guten Job mache oder nicht, die mich in irgendwas Neues reinwirft. Die will ich von meinem direkten Vorgesetzten haben und von niemand anderem. Meine Chefin, die mein Gehalt mit mir verhandelt, die meine Gehaltserhöhung mit mir verhandelt, die am Ende des Jahres das Zielgespräch mit mir führt, die ist die Person, von der ich diese Kommunikation haben will und mit der ich auch meine Widerstände und meine Ängste und meine Bedenken bespreche und niemand anderes. Das Problem ist, dass diese Führungskräfte natürlich notorisch überarbeitet sind und deswegen keine Zeit haben, den Change zu begleiten. Und jetzt sind wir wieder bei der Change-Sättigung, dass wir von außen, wenn wir angefragt werden, uns diese Rollen angucken und dann auch irgendwann mal hart sagen müssen, ihr könnt diese Jobs nicht an uns delegieren. Wir sind Externe. Wir können euch die ganze Struktur hierfür geben. Wir können euch helfen bei der Kommunikation. Wir können euch mit den Stories helfen und so weiter. Aber ihr müsst diese Rollen übernehmen, weil wenn da irgendein Holgi kommt von außen, der überhaupt nicht Teil dieses Systems hier ist und der soll jetzt den Leuten stellvertretend erzählen, dass sie mitziehen müssen und was sie davon haben, das funktioniert nur sehr überschaubar. Also wir müssen diese Rollen wahrnehmen und die Change-Sättigung eines Unternehmens hat viel damit zu tun, ob diese Rollen überhaupt Luft haben, das zu machen. Und wenn die Führungskräfte eines Bereichs sagen, ich kann das nicht mitgehen, ich habe keine Zeit dafür, ja, dann kann sich dieser Bereich gerade den Change einfach nicht leisten. Dann kann er sich nur einen schlechten Change leisten und er wird nicht funktionieren. Wie kriege ich das jetzt hin? Ich beiße nur ab, was ich auch kauen kann. Ich mache nur Changes, die ich auch wirklich begleiten kann. Und die Changes, die ich nicht begleiten kann, muss ich halt mal runterfahren. Da mache ich lieber einen sauber begleiteten Change als drei Changes, die nicht begleitet sind, weil die kosten mich einfach nur Geld. Die verbrennen Investment. Der Change stellt sich nicht ein. Und das ist eines der großen Risiken, wenn ich mehrere Changes nacheinander in den Sand setze, weil ich sie nicht sauber begleite, dann lernt meine Organisation, dass Changes schlecht sind und meine Organisation lernt, dass sie mit den Changes schlecht ist. Das nennt man gelernte Hilflosigkeit. Und das ist ein kulturelles Problem. Die meisten Organisationen, die wir vorfinden, sind in dieser Situation, dass sie mehrere Changes in den Sand gesetzt haben, weil sie halt noch nicht saubere Change-Begleitung machen. Das heißt, wir haben ganz viele Veränderungen, die Menschen getroffen haben, die wurden nicht abgeholt, die hatten kein Awareness, die wussten nicht, dass es einen Change gibt oder warum der wichtig ist oder wie verbindlich der ist. Die hatten kein Desire, denen hat niemand erklärt, warum es in ihrem Interesse ist, in den Change mitzugehen. Vielleicht hatten sie auch kein Wissen oder keine Fähigkeit, weil irgendjemand den Denkfehler begangen hat, das ist eine so teure Software, die muss ich von alleine erklären. Das kann ich doch wohl von einem XY-Beruf Menschen erwarten, dass der so eine Software sich da reinfuchst. Ne? Das sind alles Denkfehler, das wissen wir alles, was Quatsch ist. Aber wenn ich da drauf reinfalle, dann habe ich mehrere Changes in den Sand gesetzt und damit hat meine Organisation gelernt, wir können keine Changes. Und das ist ein Problem. Also im Ernst, Fazit. Wer heute noch größere Veränderungen, auch kleinere Veränderungen, ohne Change-Begleitung macht, ohne eine angemessene Change-Begleitung macht, der kriegt, was er verdient. Der kriegt erlernte Hilflosigkeit und der kriegt Changes, die nicht greifen und da wird einfach nur Geld verbrannt. Am Ende des Tages, wir reden über Unternehmen, die existieren, um Geld zu verdienen. Die machen Changes nicht um des Changes willen, sondern weil sie effizienter werden wollen dadurch, weil sie irgendwo hingehen wollen, wo sie noch nicht waren, weil sie dort Geld verdienen wollen. Und ihr verdient dann einfach das Geld nicht, wenn ihr das Change-Management nicht macht. Organisationen, die Change sauber begleiten, zum Beispiel mit dem Edgar-Modell, aber es gibt auch andere, die haben Changes, die funktionieren, die kriegen ihren Return on Invest und die haben eine geringere Fluktuation, weil die Leute nicht ständig in diese erlernte Hilflosigkeit gehen und nicht als Spielball von schlecht orchestrierten Changes fühlen. Und die sind halt einfach beliebt bei Mitarbeitern und bei Kunden, weil sie kriegen Veränderungen hin. Was könnt ihr jetzt konkret machen, um an der Stelle ein bisschen veränderungsstabiler zu werden? Naja, ganz konkret könntet ihr jetzt eine Edgar-Ausbildung machen. Das ist sowieso sehr empfehlenswert, wenn ihr eine findet. Aber das muss gar nicht so lang und so groß sein. Was wir grundsätzlich anbieten, das könnt ihr bei uns mal mit jemand anderem, ist, dass Führungskräfte in einem Change eingebunden werden, dass denen sehr klar gemacht wird, was ihre Rolle ist und dass wir sie zu Change Agenten ausbilden. Das kann man in einem halben Tag machen, denen zu erklären, was ihre Rolle in so einem Change ist, dass ihre Rolle es ist, zum Beispiel Widerstandsmanagement zu machen, dass es ihre Rolle zum Beispiel ist, Desire bei ihren Mitarbeitenden zu kreieren, indem sie denen erzählen, was sie von diesem Change haben und warum es in ihrem Interesse ist. Das wäre so ein erster Schritt und dann passiert auch schon ganz viel von dieser Change-Begleitung eben im Alltag durch Leute, die darin ausgebildet sind. Macht keine Changes mehr, ohne über den Change nachzudenken. Die Zeit, in der Changes von alleine gelaufen sind, weil die Leute keine Lust hatten, sich einen anderen Job zu suchen, dass es wegfallen konnte, weil es einfach auch wenige Changes gab, also die sind vorbei. Wir sind alle so Change-satt. Wir werden den ganzen Tag mit Dingen beschossen, auf die wir nicht vorbereitet sind und für die wir nicht gewappnet sind. Nehmt die Changes, bereitet eure Leute darauf vor, holt sie da ab, wo sie sind, dann funktionieren die. Die Unternehmen werden erfolgreicher und veränderungsstabiler. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität. Heute ging es um Change-Begleitung. Abonniert gerne den Podcast. Schaut auf veränderungsstabil.de vorbei. Ich freue mich immer über Feedback per LinkedIn oder per E-Mail. Und bis zum nächsten Mal.